Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Schon wieder Freitag. Gibt's das denn? Das geht ja Schlag auf Schlag hier. Und heute, wie gesagt, der 27. Januar. Das ist die Folge, wo wir immer auf den Spieltag schauen werden. Und dazu habe ich mir heute zwei charmante Frauen eingeladen. Die eine ist die, die immer kommt. Lena Kassel, guten Morgen.
Guten Morgen. Es klang jetzt aber irgendwie so ein bisschen ernüchternd. Aber gut, da bin ich eben die, die immer kommt. Schön.
Aber du weißt ja genau, dass ich sehr stolz bin, dass du das, ja?
Ja.
Ich sag's ja nur.
Ja, natürlich. Aber du hast die richtige Begrifflichkeit in dieser Woche genannt schon. Spieltag nämlich. Es ist ja irre. Mir rauscht schon ein bisschen die Birne. Es ist nämlich tatsächlich schon wieder Spieltag. Es ist der bereits dritte in einer Woche. Und bevor uns die Puste ausgeht, lieber Mike, haben wir uns natürlich wieder um Verstärkung gekümmert. Da hast du ganz recht.
Genau, heute werden wir unterstützt von einer Frau, die schon seit einigen Jahren als Moderatorin für Sport1 im Einsatz ist. Ich kenne sie noch von Sky. Außerdem moderierte sie während der WM für Magenta TV die Nachspielzeit. Und jetzt blicken wir gemeinsam mit ihr auf den 18. Bundesligaspieltag.
Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
Eine meiner Lieblingskolleginnen aus dem Sport. Guten Morgen, Ruth Hofmann.
Wow, was für eine Einleitung. Dankeschön und hallo, ich freue mich, hier mal dabei zu sein.
Ja, guten Morgen, Ruth. Wir freuen uns auch sehr.
Ja, ihr seid ja schon voll in Action. Ne? Also ihr seid schon richtig am Loslegen. Bei mir, die zweite Liga startet ja an diesem Wochenende. Also darf ich da auch dann mal wieder ins Stadion und ran.
Du musst wissen, wir haben dich allen voran auch deshalb eingeladen, weil in diesem Podcast wird äußerst selten über die zweite Liga gesprochen. Das könnte an der aktuellen Verfassung von St. Pauli liegen. Allen voran liegt es wirklich daran, weil Mike Nöcker immer kleinlauter wird. Aber umso schöner, dass wir heute auch ein bisschen über die zweite Liga reden können mit dir. Wir wollen aber erstmal auf die Bundesliga gucken, denn heute Abend geht es ja schon direkt wieder los. Um 20.30 Uhr empfängt RB Leipzig nämlich den VfB Stuttgart. Und ja, ich würde sagen, bei Leipzig läuft's. Wettbewerbsübergreifend ist Leipzig seit 15 Spielen nämlich ungeschlagen. Zuletzt gab's ja dann auch noch den deutlichen 6:0-Sieg gegen Schalke. Jetzt geht's gegen einen weiteren Abstiegskandidaten. Der VfB wartet noch auf seinen ersten Sieg unter Neucoach Bruno Labbadia. Und unter der Woche kassierte der Tabellen-15. In letzter Minute noch einen ziemlich unnötigen Ausgleich gegen Hoffenheim. Und überhaupt gewann Stuttgart bislang erst dreimal in dieser Saison. Also ein Sieg wäre nicht ganz so schlecht. Was denkst du denn, Ruth? Kann der VfB seine Statistik heute Abend aufbessern oder wird Leipzig mit einem Sieg über Nacht zumindest an die Bayern heranrücken?
Puh, also das wird richtig schwer für den VfB, weil du hast es angesprochen, RB Leipzig hat diesen Lauf und ich sehe RB auch als wirklich Nummer zwei in der Bundesliga, als ärgsten Verfolger der Bayern. Die sind tatsächlich einfach richtig stark. Und was ich auch erstaunlich finde, die haben dazu ein enorm ruhiges Umfeld. Marco Rose hat diese Truppe total in die Spur gebracht. Dann hast du Max Eberl, der jetzt mitschaltet und waltet. Ruben Schröder soll auch noch kommen. Und dann ist das insgesamt echt sehr stabil aufgestellt. Und wenn man dann sieht, gegen Schalke allein, was Dani Olmo da hinlegt mit seinen zwei Assists und einem Sahnetreffer dazu. Und du hast mit Silva, mit Werner einfach so viel Tempo auch drin. Da muss sich der VfB Stuttgart warm anziehen. Obwohl ich finde, dass sie unter Bruno Labbadia wirklich auch nochmal die Chance haben, da eine kleine, ich sag mal, Aufholjagd oder zumindest einen Weg raus aus dem Keller zu gestalten. Weil sie ja auch gegen Hoffenheim das Spiel gedreht haben, geführt haben, nicht irgendwie auseinanderfallen in ihrer aktuellen Situation, sondern wenn sie dann ihre Chancen noch ein bisschen besser nutzen, Gyasi zum Beispiel, dann sammeln die schon noch Punkte, aber nicht gegen RB Leipzig.
Man stelle sich vor, ich meine, die Bundesliga ist kein Konjunktiv, aber wenn man jetzt auf die 11. Meisterschaft der Bayern zusteuert, dann sucht man sich ja jeden Grashalm, um irgendwo ein bisschen Spannung rein zu interpretieren. Man stelle sich mal vor, Leipzig wäre so gestartet oder wäre schon mit Rose gestartet, wo die jetzt stehen könnten, wenn sie nicht den Saisonstart so verballert hätten.
Das denke ich mir nämlich auch. Und eigentlich ist es ja schön zu wissen, dass es in der Bundesliga zumindest eine Mannschaft gibt, die den Bayern Paroli bieten kann und aktuell, finde ich, sogar stabiler dasteht. Wir kommen ja noch zu den Bayern wahrscheinlich. Die haben ja echt diverse Brandherde. Das hat RB Leipzig ja gerade gar nicht.
Finde ich nämlich auch. Also wenn man sich mal generell die Top 5 der Liga anschaut, habe ich das Gefühl, dass RB mitunter das stabilste Team aktuell ist. Also nur die unter den Top 5. Es gibt ja noch mit dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen durchaus andere Teams, die auch wirklich sehr, sehr gut in Schuss sind aktuell. Aber so nur, wenn wir mal die Top 5 angucken, habe ich das Gefühl, dass RB, und das ist auch ein wichtiger Punkt von dir, Ruth, in Ruhe arbeiten kann. Ne? Wenn wir jetzt auch sehen bei den Bayern, was da für Nebengeräusche wieder da sind, ist natürlich ein ganz anderer medialer Fokus auch drauf. Und ich habe auch das Gefühl, RB hat kaum eine Schwachstelle im Kader. Wenn wir jetzt nachher zu den Frankfurtern kommen, haben wir in der Woche schon öfters angesprochen, über die Flügel immer wieder anfällig. Dann auch die Bayern haben nicht den klaren Sechser, auch da anfällig. Ich sehe nicht wirklich eine große Schwachstelle im Kader von RB. Und dann fällt ein Christopher Nkunku aus und dann kommt Dani Olmo nach und macht einfach ein fantastisches Spiel. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was sie auch für eine Bank haben. Und ich glaube, davon werden sie, je länger diese Saison geht, desto mehr werden sie davon profitieren.
Ja, sehr guter Punkt auch. Ne? Nkunku fehlt. Und wenn der dann erstmal noch zurückkommt, weil er für mich wirklich auch der Beste bei RB ist, dann ja, sind sie noch mal stärker. Und demnach, der VfB Stuttgart braucht natürlich gerade jeden Punkt. Und ich traue ihnen aber auch wirklich zu, weil sie von der Mannschaftsstärke, da sind schon viele talentierte Spieler auch mit dabei. Also ich traue ihnen wirklich zu, dass sie nicht absteigen, sondern eben da unter den Abstiegskandidaten noch die besten Voraussetzungen haben, um die Liga zu halten. Aber gegen RB Leipzig werden sie wenig Chancen haben. Oder wie seht ihr das?
Ich sag mal so, ja, das auf jeden Fall auch. Und was das Thema Abstieg angeht, solange Hertha und Schalke da noch mitmischen. Du hast ja Leipzig gerade schon zur Nummer 2 in der Bundesliga hochstilisiert. Kommen wir jetzt mal zur Nummer 2. Hertha gegen Union Berlin, das ist nämlich letzteres zumindest noch die aktuelle Nummer 2 in der Bundesliga. Es ist das 12. Aufeinandertreffen der beiden Berliner Clubs. Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite Hertha mit zwei Niederlagen ist der Start ins neue Jahr komplett misslungen. Und auf der anderen Seite gewannen die Köpenicker die ersten beiden Partien in der Bundesliga. Platz 14. Beziehungsweise Platz 17 mit 14 Punkten auf der einen Seite, Platz 2 mit 33 Punkten auf der anderen Seite. Und insgesamt spricht die Statistik schwer für Union. In 12 Begegnungen gegen die Hertha gewann Union 6-mal. Hertha konnte nur 3-mal als Sieger vom Platz gehen. 3-mal endete das Ganze unentschieden. Deswegen die Frage an dich, Ruth. Schafft die Hertha ausgerechnet im Derby den Umschwung oder bringt Union die alte Dame in noch größere Abstiegsnot?
Ja, bei der Hertha, das ist ja wirklich katastrophal im Moment, die Situation. Ich weiß gar nicht, was da Hoffnung machen sollte, dass sie jetzt gerade im Stadtderby den Turnaround schaffen. Denn die letzten 4 Derbys, wenn ich mich erinnere, hat Union gewonnen. Und allein schon diese Vormachtstellung in der Hauptstadt hat ja Union sowas von an sich gerissen, dass Hertha in den letzten Jahren da einfach gar nichts mehr zu melden hat. Und was jetzt in den letzten Spielen auch irgendwie augenscheinlich war, die sind ja im freien Fall. Also das war ein Totalausfall, ne, gegen Wolfsburg. Und jetzt kommt auch noch diese ganze Unruhe mit dazu. Friedi Bobic, der da eben rund um diesen Sportdirektorposten beim DFB mit im Gespräch ist, was ihn ja auch nicht wahnsinnig dann sich zur Hertha bekennen lässt. Dieses Investor-Thema, die Ultras. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war es, glaube ich, so, da sind sie auf die Barrikaden, haben das Training gestürmt etc. Jetzt wird da kollektiv geschwiegen. Und insgesamt ist auch Sandro Schwarz als Trainer einer, der zwar die Rückendeckung bekommt, aber der ja nicht diese Souveränität besitzt, so eine Situation jetzt auch umzureißen und zu stoßen. Und demnach glaube ich, dass dieses Derby auch wirklich wegweisend sein wird für die Trainersituation bei der Hertha. Insgesamt, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich sehe da Union Berlin gerade absolut als Favoriten.
Ich glaube auch, wenn man die blutleeren Auftritte von Hertha gesehen hat, die beiden letzten Spiele, wir alle wissen oder jeder weiß, der irgendwo einem Verein anhängt, der hin und wieder auch mal Derby spielt, wie wichtig diese Spiele auch gerade für die Fanseele sind. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn das weiter so blutleer läuft und wenn man auch am Wochenende so blutleer gegen Union aufläuft, dass da wirklich sehr harte und sehr unruhige Zeiten auf Hertha und die Fanszene oder auch durch die Fanszene auf die Hertha-Führung zukommt.
Ja, weil es natürlich auch, hat ja Ruth auch gesagt, ein Spiel mit Geschichte ist. Ne? Ich meine, ich kenne das Innenleben von Hertha und ich habe die letzten 4 Derbys auch miterlebt und ich weiß, was in der Woche davor immer passiert. Und ich weiß auch jetzt, wenn man so ein bisschen in die Hertha-Blase reinfühlt, dass ich schon positive Stimmen wieder höre, auch, dass man dieses Spiel als Chance begreift. Ja, das hat ja schon so ein bisschen Galgenhumor. Man sagt, das ist ein Tiefpunkt, auf den sich Hertha erneut wieder befindet. Aber ein Sieg oder ein gutes Spiel gegen Union kann die Saison von Hertha ja auch nochmal in eine andere Richtung bringen. Und das ist eben auch die Chance, was so ein Spiel hat. Und deshalb kommt es vielleicht auch zum genau richtigen Zeitpunkt, weil du eben auch diesen Totalausfall gegen Wolfsburg hattest. Und du hast jetzt halt die Chance zu Hause im Stadtderby gegen den direkten Konkurrenten und mit der Geschichte, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, nochmal der Saison einen neuen Spleen zu geben. Ob das tatsächlich so passiert, weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Chance und ein guter Zeitpunkt dafür.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht ruhen alle Hoffnungen jetzt auf Florian Niederlechner. Der wird spielen, nehme ich mal an. Neuzugang vom FCA, weil du brauchst ja irgendwie auch einen Spieler jetzt, der da mal ein bisschen als, ich weiß, ist überstrapaziertes Wort, aber als Mentalitätsspieler da auch rangeht. Und vielleicht ist es dann eben Neuzugang, der noch nicht ganz so belastet ist.
Ja, und deshalb glaube ich, ist auch eher die Patrone, die sie noch haben, nicht den Trainer rauszuschmeißen, weil das wurde in den letzten Jahren immer gemacht, sondern die Patrone, die sie vielleicht noch haben, ist dann mit Niederlechner einen unbelasteten neuen Spieler von außen zu bekommen, vielleicht auch eine taktische Umstellung zu machen. Hab das in den letzten Wochen ja auch angesprochen, kann mir eine Doppelspitze zusammen mit Konga sehr, sehr gut vorstellen. Der wirkt immer sehr, sehr verloren alleine da vorne. Ich glaube, Sandro Schwarz wird auf ein 4-4-2 setzen, auch um eine defensive Stabilität gegen Union mehr zu haben. Es ist ein sehr, sehr einfaches System. Also ich habe das damals, glaube ich, schon in der C-Jugend gespielt. Es ist sehr easy zu spielen. Du hast eine klare Zuordnung mit diesen 2 Ketten, bist defensiv eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, du hast noch ein paar Sachen, die du versuchen kannst. Aber es wird sich natürlich, wenn das jetzt am Samstag in die Hose geht, hat sich das alles auch schnell wieder aufgebraucht. Das ist auch ganz klar.
Ja, und bei Union, also da muss ich schon sagen, Platz 2 aktuell. Das ist echt Wahnsinn. Die machen richtig Spaß. Und ich erinnere mich an mein allererstes Zweitligaspiel damals noch für Sky. Mein erster Field-Einsatz, das war Kaiserslautern gegen Union Berlin, ein 3:3. Und wie gesagt, da war damals die Hertha auch noch in der zweiten Liga, die ist dann aufgestiegen. Union ist noch lange drin geblieben. Und jetzt zu sehen, wie die sich in der Bundesliga entwickeln und da oben ranklopfen, das ist schon beeindruckend.
Union Berlin ist übrigens auch nach dem FC St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen. die Fanszene hat übrigens in Berlin alles getan, um der Hertha irgendwie doch noch sowas wie frischen Geist einzuhauchen. MML-Hörer und Hertha-Fan Dirk Johl ist extra 35 Kilometer von Teltow über die Nordspitze Berlins bis zum Olympiastadion gewandert, um über seinen Tracker, über seinen Mobile-Tracker eine 1 in Berlin einzuzeichnen und zu sagen, die 1 ist bei Hertha. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Geschichte, hat er im letzten Jahr schon gemacht. Also die Derby-Wanderung für Hertha
Liebe
hat
Grüße.
Wieder stattgefunden.
Wow.
Absolut. Also insofern, da wird mit allen Bandagen in Berlin gekämpft. Also
ja,
zumindest.
Brauchen Sie
absolut.
Jetzt wohl auch.
Also Ruth, du gehst für, also du sagst, Union macht das, ne?
Union, ja.
Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Kein Stadtderby, aber zumindest ein kleines Nordderby. Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg morgen um 15.30 Uhr. Auch hier könnten die Voraussetzungen unterschiedlicher kaum sein. Werder hat die letzten 4 Bundesligaspiele in Folge verloren. Wolfsburg hingegen gewann die letzten 6 Spiele und ist seit 10 Ligaspielen ungeschlagen. Definitiv auch die Mannschaft der Stunde. Bremen muss derzeit aktuell bisschen mehr nach unten schauen als nach oben. Bis Platz 16 sind es lediglich 5 Punkte. Das kann jetzt also auch ganz schön schnell gehen. Wolfsburg hingegen schielt in Richtung Champions League-Plätze. Nur 2 Punkte auf Platz 4. Wahnsinn. Feiert Wolfsburg in Bremen den nächsten Countersieg oder kann Werder gegen die Wölfe bestehen, liebe Ruth?
Kann ich mal ganz kurz sagen, bevor Ruth die Frage beantwortet, dass bitte? Das aus Hamburg betrachtet, Grüße gehen raus an den Hamburger Sportverein, ganz schön bitter klingt, dass ein Nordderby herhalten muss in der Partie Bremen gegen Wolfsburg, weil man nichts anderes hat. Also das nur mal am Rande.
Mal sehen, wie schnell sich das wieder ändern wird, Mike. Ne? So, ich finde das eine sehr spannende Partie, weil, wie du gesagt hast, der VfL Wolfsburg als Team der Stunde. Ich finde das ja ganz erstaunlich, wie Wolfsburg gerade durch die Liga marschiert mit diesen Kantersiegen. Und man fragt sich so, wo kommt das denn jetzt eigentlich her? Niko Kovac beweist einmal mehr, dass er ein echt guter Trainer ist. Und ja, also Wolfsburg ist ja zudem auch noch echt stark in der Defensive, ne, mit Baku und so. Das sind richtig gute Leute. Außerdem finde ich es dann auch erstaunlich, dass selbst wenn Leute ausfallen, Metscher zum Beispiel, dann trifft halt der Nächste, der da reingeworfen wird. Also Wolfsburg hat einfach einen Lauf, das muss man so sagen. Und Werder Bremen, finde ich aber trotzdem, ist nach dieser Klatsche gegen Köln nicht auseinandergebrochen. Und hat auch übrigens in der zweiten Liga Rückschläge schon mal immer wieder gut verkraftet. Ich erinnere mich, letztes Jahr, also klar, Werder erinnert sich nicht so gerne an die zweite Liga, aber dadurch, dass ich da viel unterwegs bin, die haben ab Mitte des Jahres, also zum Halbjahr, haben die da eine Aufholjagd gestartet und sind durch die Liga geklettert und dann eben aufgestiegen. Das heißt, insgesamt mit einem ruhigen Ole Werner an der Seite, der ja auch gesagt, es wird jetzt nicht alles über den Haufen geworfen und jeder Stein umgedreht, sondern wir kriegen das schon irgendwie wieder hin, mache ich mir gar nicht so viele Sorgen um Werder Bremen, außer dass sie im Moment einfach viel zu viele Fehler machen. Ne? Also teilweise vogelwilde Fehler, Duxch erinnere ich mich, oder irgendwelche Fehlpässe.
Pieper, ne, vorgestern.
Pieper, ja. Genau, der ja genau, erst eins schießt und dann den Gegentreffer verursacht und genau. Das müssen sie abstellen.
Mhm. Wirken halt überhaupt nicht gefestigt, ne? Auch wenn man jetzt mal ein bisschen die Torwartleistung, ohne da jetzt eine Torwartdebatte aufzumachen, aber gegen Union von Jiří Pavlenka war jetzt auch sehr, sehr unsicher. Also man merkt, die sind halt nicht so gefestigt wie der VfL Wolfsburg. Und ich habe einfach nur die Befürchtung, wenn wir jetzt auch die Partien gegen Köln und Union nehmen, beides sehr körperlich starke Mannschaften über eine hohe Physis. Und das ist eben auch der Kovac-Ball. Und das ist einer der größten Zugewinne, die der VfL Wolfsburg unter Niko Kovac bekommen hat. Sie sind physisch enorm stark, sehr, sehr laufstark, zweikampfstark. Und deshalb glaube ich, ist das wieder so ein Gegner, der Werder Bremen einfach, ja, ne, mögen den nicht so. Also weil er halt über eine Körperlichkeit kommt. Und das ist eben das große, große Manko an dieser Mannschaft. Die sind feinfüßig, sind spielstark, aber resilient sind sie eben nicht.
Ja, das ist richtig. Und dann musst du ja doch aufpassen. Sie waren ja, also Werder war ja eigentlich schon so ein bisschen im Mittelfeld und hatte sich fast schon ein wenig sicher fühlen können. Und jetzt, wie du gesagt hast, geht der Blick wieder nach unten. Da müssen sie gegen Wolfsburg tatsächlich einfach eine andere Stabilität und Sicherheit auf den Platz bringen.
Apropos nicht so formstark. FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt, das ist das Topspiel morgen um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften wirken nämlich nicht so besonders formstark, jedenfalls nicht so wie vor der WM. Die Bayern konnten zuletzt sowohl gegen Leipzig als auch gegen Köln nicht gewinnen. Und außerhalb des Platzes gab es ja diverse Aufreger. Der eine fuhr nach Paris, der andere schmiss den Torwarttrainer raus. Also wir haben das ja alles mitbekommen. Auch Frankfurt tut sich ebenfalls noch schwer. Gegen Schalke gab es zwar einen Pflichtsieg unter der Woche, aber gegen den SC Freiburg tat man sich richtig schwer, holte nur einen glücklichen Punkt. 50-50-Spiel oder sind die Bayern jetzt so gereizt, dass sie trotz allem der Favorit sind?
Die Bayern sind für mich nach wie vor Favorit, aber da ist schon einiges im Argen. Also ich habe das eingangs mit diesen Brandherden angesprochen und ich finde, dass da im Moment sehr viel an die Oberfläche kommt, was dann doch zeigt, dass da vieles halt nicht so stimmt. Und diese einzelnen Punkte, die du nennst, also Gnabry fliegt da mal kurz nach Paris auf die Fashion Week, kriegt dann Rüffler von Brazzo, Kimmich zählt da die Mannschaft indirekt an und sagt, was ist hier mit der Bereitschaft und Einstellung los? Torwarttrainer rausgeschmissen. Alles ging natürlich irgendwie los mit dem Drama rund um Manuel Neuer, dass man da agieren musste. Da haben sie natürlich einen Top-Ersatz mit Jan Sommer geholt. Aber trotzdem hat man zum Anfang des Jahres 2023 wirklich das Gefühl, die sind angeschlagen. Mit diesen 2x1:1 gespielt jetzt nur. Und klar kommt dann auch ein Mané zurück. Und klar sind die Bayern nominell immer noch absoluter Top-Favorit. Aber das im Moment zeigt schon, dass sie deutliche Probleme haben, die halt nicht größer werden dürfen. Sonst, glaube ich, beschäftigt sie das auch. Und ich meine, ne, Champions League wartet mit PSG, ein Monsterspiel. Da müssen sie jetzt schon irgendwie gucken. Und trotz alledem sehe ich sie spielerisch gegen die Eintracht schon favorisiert, weil Eintracht, lange Redepart, soll ich abkürzen?
Nein.
Wollt ihr mal reingrätschen?
Nein, gerne. Nein? Wir lauschen, ist ja hervorragend.
Genau, weil die Eintracht macht super viel Spaß, finde ich. Gerade, wir kennen es alle, mit der Fangewalt, die sie dabei haben, mit dem Europa-League-Sieg und was Oliver Glasner da aus dieser Truppe gemacht hat, großartig. Und trotz alledem sind sie zwar wahnsinnig effektiv, aber auch nicht so ohne Fehler, wie sie es vor der Winterpause waren. Und ja, klar setzen alle irgendwie auf Kolumani, aber
so die Leichtigkeit, ne? Die Leichtigkeit,
so eine Leichtigkeit, genau.
Die irgendwie abhanden gekommen ist, warum auch immer.
Ich würde gerne noch mal kurz fragen, wie ihr das findet, wie Brazzo auf die ganze Gnabry-Sache reagiert hat, öffentlich wirksam. Ich muss sagen, da waren ja schon einige Geschichten in den letzten Wochen in den Medien und ich finde das, also aus meiner persönlichen Sicht, kann ich diese Art von Führungsstil nicht nachvollziehen. Es wurde ganz klar von Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz kommuniziert, dass wenn Serge Gnabry ein denkbar schlechtes Spiel macht, dann wird das noch zum Thema werden. Er wurde ausgewechselt, aber er war jetzt auch nicht der Totalausfall auf dem Platz. Und dass dann Brazzo nochmal nachgeht und öffentlich sagt, ja, das wäre amateurhaft und damit wieder so eine Posse aufmacht, klär das doch intern. Also ich habe das nicht so nachvollziehen können, wieso er das so medienwirksam nach außen plärt. Und ich weiß nicht, ich finde, sie befeuern das auch immer selber so ein bisschen, die mediale Unruhe, die rund um den FC Bayern herrscht. Allen voran Brazzo.
Sehr richtig, sie machen sich die Probleme ein wenig selbst. Allerdings ist natürlich so ein Flug zur Fashion Week nach Paris auch schon sehr medienwirksam. Das war ja kein Trip, den er in seiner Freizeit irgendwie abseits der Öffentlichkeit gemacht hat, sondern da ist einfach klar, das kriegt jeder mit. Und wenn du dann danach deine Leistung nicht auf den Platz bringst, die, wie ich finde, nicht zufriedenstellend war, dann hat sich Gnabry das selbst verschuldet.
Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, in der Regel ist es ja so, dass solche Trips angemeldet werden müssen, insbesondere wenn da eben auch medialer Aufschlag ist, dann ist es normalerweise so, dass man darüber auch die Medienabteilung informiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das stattgefunden hat oder nicht. Das Zweite, es ist immer noch seine Freizeit gewesen, ne? Also egal, ob es nun ein öffentlicher Auftritt bei einer Fashion Week gewesen ist oder ob er, keine Ahnung, heimlich, ich sag jetzt mal, nach Mailand zum Essen gefahren ist. Es ist seine Freizeit und da kann er eigentlich irgendwie in erster Linie mal machen, was er will, zumindest meiner Ansicht nach. Und das Zweite ist, also je lauter das Geplärre vom Brazzo, desto führungsschwächer wirkt er ehrlicherweise, weil das völlig unnötig ist, da in der Form eben nachzutreten. Man merkt eher, es ist totale Unruhe. Man weiß im Moment gerade beim FC Bayern gar nicht genau, wie man sozusagen mit allen Problemen auf einmal klarkommen soll. Das Hauptproblem ist sicherlich immer noch das Thema Torwart und das Thema Manuel Neuer. Der, und das finde ich ehrlicherweise dann auch, eine Zweiklassenbehandlung, der total geschützt wird, obwohl er sich wirklich vereinsschädigend verhalten hat und bei schlechtesten Wetterbedingungen Skifahren gegangen ist, wo man schon irgendwo weiß, oder Skiwandern gegangen ist, also noch gefährlicher, wo man irgendwie weiß, dass man das als Profi eigentlich tunlichst lassen soll. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig. Also da wird Manuel Neuer geschützt und wird kaum kritisiert, bis gar nicht kritisiert. Und auf der anderen Seite fährt man eben Gnabry so hart an, obwohl er nur in Anführungsstrichen in seiner Freizeit mal kurz nach Paris geflogen ist.
Findest du, dass er so geschützt wurde? Denn aus ja, den Lagern des FC Bayern war doch die Kritik an seinem Verhalten an dieser Skitour schon sehr deutlich. Und auch die Tatsache, dass Nagelsmann da jetzt durchgreift und den neuer nahen Tapalovic rauswirft, dass sie mit Jan Sommer einen holen, der ihm ja wirklich das Leben schwer machen kann, weil er ein ernstzunehmender Konkurrent für die Nummer eins eben ist, finde ich, dass Manuel Neuer da nicht mit Samthandschuhen angefasst wurde.
Ja, aber jetzt auch nicht so vorgeführt wurde wie Gnabry jetzt, ne? Also es wurden ja schon immer gesagt, wir müssen auch alle wissen, wie viel Manuel Neuer für den Verein geleistet hat, etc. etc. Also es war so, fielen auch Sätze, wie wir klären das intern und so weiter. Man kann sich schon denken, was da passiert ist, aber ich fand die Art und Weise, wie Gnabry jetzt angegangen worden ist, fand ich übertrieben. Nochmal, für jemanden, der in seiner Freizeit sich überlegt hat, irgendwo hinzufahren. Ich weiß, dass das nicht besonders gut ankommt und ich weiß, dass es auch nicht besonders professionell ankommt. Vielleicht ist es auch nicht besonders professionell. Aber ich gehe mal zumindest davon aus, dass es beim FC Bayern Offizielle gegeben hat, die davon wussten, dass Gnabry zu einem öffentlichen Auftritt nach Paris fliegt.
So, das sind jetzt Mutmaßungen, lieber Herr Nöcker.
Richtig, habe ich ja gesagt. Ich gehe mal davon aus.
Gut, wir vielleicht noch mal kurz sportlich auf die Partie schauen. Ich kann für mich sagen, ich hätte die Frankfurter gerne in der Top-Verfassung gehabt. Dann hätte das Spiel, glaube ich, noch mehr Spaß gemacht. Sie sind es leider momentan nicht. Hat auch das Spiel gegen Freiburg gezeigt, gerade was Robustheit, Zweikampfführung und so weiter und so fort angeht, hat ja auch Sebastian Rode nach dem Spiel noch mal gesagt, sie müssen einfach robuster werden. Und was wir auch dann in dieser Woche gesehen haben, wenn du in München etwas holen möchtest, liebe Grüße gehen raus an den FC Köln, dann musst du eben körperlich komplett 1 gegen 1 über den ganzen Platz gehen, hohes Laufpensum haben, sehr, sehr viele Körner in der Allianz Arena lassen, damit du da irgendwie einen Punkt bekommst. Und ich glaube, das sind die Frankfurter gerade nicht imstande zu leisten. So wirken sie zumindest nicht wirklich fit. Und von daher würde ich Ruth dir da auch beipflichten. Ich glaube auch, das wird ein Ding für die Bayern.
Ja, wobei die Eintracht eben mit dieser krassen Effizienz dann schon zu einem Tor kommen kann, glaube ich, so ein Schuss, ein Tor, aber nicht zu einem Sieg.
Wir kommen zum Sonntag und Sonntag um 17.30 Uhr spielt Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Die Mission Aufholjagd läuft für Bayer aktuell sehr erfolgreich. Leverkusen gewann die letzten 5 Spiele in Folge. Mit einem Sieg könnte die Werkself bis auf 4 Punkte an Dortmund heranrücken. Der BVB, ja, der gewann nach der Schwächephase vor der WM immerhin die beiden Auftaktspiele in diesem Jahr, tat sich dennoch unglaublich schwer. Darüber haben wir ja auch gesprochen. Immerhin die Zurückkehrer Dino Gittens, Gio Reyna und Sebastian Haller machen dem BVB Mut. Immer wenn sie reinkommen, sind sie ein belebendes Element. Doch auch bei Bayer hat mit Florian Wirtz, ein Schlüsselspieler, unter der Woche sein Startelf-Comeback gefeiert. Glaubst du, liebe Ruth, dass Bayer seine Siegesserie auch gegen den BVB fortsetzen und weiter nach oben rücken wird?
Ich glaube, Bayer hat eine Chance. Also Bayer Leverkusen kann sich wirklich was ausrechnen. Die sind gerade echt stark unterwegs mit diesem 5. Sieg in Folge. Konterstark, super Umschaltspiel, Wirtz zurück, das finde ich eben auch eine entscheidende Personalie, läuft echt gut. Und was die Dortmunder einfach im Moment wieder für ein Problem haben, ist, dass sie zu unkonstant spielen, dass sie jetzt glücklich gewonnen haben, immer so in der letzten Sekunde, und Terzic halt einfach echt ein gutes Händchen beweist mit seinen Einwechslungen und diesen Joker-Toren, auf die sie echt setzen können. Aber das ist insgesamt nicht so überzeugend, oder wie seht ihr es?
Nee. Null überzeugend im Moment gerade. Also das ist so. Lena hat ja gestern gesagt, Borussia Dortmund irgendwo die Leistung irgendwo zwischen 6 und 9 oder 5 und 7, aber sowas in der Art auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon gar kein Meisterschaftskandidat. Überhaupt tun wir uns schwer damit, sie überhaupt in der Champions League zu sehen. Also da muss sich relativ schnell tatsächlich einiges ändern. Sie müssten zumindest mit breiter Brust vorangehen und ja sowas wie Zuversicht und Selbstvertrauen haben, nachdem man sowohl ein 1-0, ein 2-1, ein 3-2 noch über die Zeit bringen konnte oder dementsprechend dann eben trotzdem noch bei jeweiligem Ausgleich immer gewinnen konnte, als eben jetzt auch das 2-1 sehr knapp am Ende der Zeit geschossen zu haben in der 94. Minute. Aber Leverkusen, bin ich voll bei euch. Es hat dem BVB eigentlich immer gelegen. Das sehe ich diesmal auch anders.
Wobei, Ich bin großer Fan von Jude Bellingham. Also wenn der dann wieder dabei ist, könnte es auch nochmal ein anderes Spiel sein. Insgesamt ist halt die Frage, wenn Adeyemi und Malen nicht treffen, ob du dann einfach mal auch so ein Rainer bei Nogittens, Haller, dich traust, in die Startelf zu stellen, könnte ja auch mal irgendwie einen Effekt provozieren.
Ich glaube, so wie ich es verstanden habe, waren sie körperlich noch nicht fit für Startelf. Aber das kann natürlich am Sonntag komplett anders aussehen. Und ja, fände ich auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Das, was Bayer Leverkusen hat, was Borussia Dortmund nicht hat, ist aktuell eine gute Defensive. Und früher wäre das so eine Partie gewesen, Sonntagabend Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund, hätte man so 4-4 getippt.
Ja, stimmt.
Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn es so ein 1-0 für Leverkusen wird.
Wir warten mal ab. Wir müssen uns ein bisschen sputen, wenn wir überhaupt über die zweite Liga noch reden wollen, ne? Deswegen machen wir das jetzt.
In der zweiten sieht man besser.
Denn in der zweiten Liga, ihr habt es ja schon gehört, geht's am Wochenende auch endlich wieder los. Ruth ist ja für Sport 1 regelmäßig beim Topspiel im Einsatz. Also können wir dich auch hier bedenkenlos zur zweiten Liga logischerweise befragen. Für alle, die die aktuelle Tabellensituation nicht mehr im Kopf haben, Darmstadt führt die Tabelle an, der HSV ist Zweiter, Heidenheim Dritter. Ich musste mir ehrlicherweise selber die Tabelle gerade nochmal angucken, weil irgendwie nach Monaten ohne Zweitliga, ich wusste nichts mehr. Ich hatte auch vergessen, dass der FC St. Pauli nur 15. ist und dahinter Bielefeld, Magdeburg und Sandhausen warten. Also es sind noch 17 Spiele zu gehen, Ruth. Wer wird aus deiner Sicht es in Liga 1 schaffen?
Oh wow, muss ich mich direkt räuspern. Ja, das ist die spannende Frage, weil die große Frage über der ganzen zweiten Liga ist natürlich, schafft es diesmal der HSV? Und man weiß es ja nie so recht, ne? Es ist immer ein Restrisiko dabei, aber ich habe zum Beginn der Saison gesagt, jetzt schaffen sie es, allein schon, weil Werder und Schalke nicht mehr dabei sind und sie nominell einfach ganz klar die beste Mannschaft der zweiten Liga sind. Und obwohl genau so ein Restzweifel immer bleibt, würde ich sagen, so wie die drauf sind mit Robert Glatzel als Supertorjäger, mit einem gefestigten Team rund um Tim Walter, Jonas Bolt, da lassen sie es diesmal nicht anbrennen.
Ich habe ja den Hot Take gehört, dass Terence Boyd am Ende der Saison mehr Tore hat als Robert Glatzel. Und dass daher der HSV, und das habe ich auch gehört, wieder in die Relegation gegen Hertha muss. Und das glaube ich. Und das, die Frage ist, auf welcher Trainerbank sitzt Felix Magath da? Das ist die alles entscheidende Frage.
Ja, oh, es sind so viele Fragen, dass die Zeit liegt. Aber interessant, weil du Terence Boyd ansprichst. Mein Auftaktspiel in dieses Jahr 2023 in der zweiten Liga ist dann am Samstag das Topspiel der zweiten Liga, Hannover gegen Kaiserslautern. Terence Boyd ist nach der Verletzung ja wieder mit dabei und da bin ich sehr gespannt, ob er da gleich mal einnetzt.
Das ist ein super spannendes Spiel, ja, übrigens. Also, 4-5.
Ist es.
Also, und Hannover ja auch Anfang der Saison von mir auch zu einem der Aufstiegsfavoriten miternannt worden. Also insofern kann man jetzt mal sehr schauen, zum einen, wie sich der Aufsteiger dann in der Rückrunde schlägt und ob Hannover dann die paar Körner noch zulegen kann, um oben nochmal anzugreifen. Wird auf jeden Fall super spannend. Siehst du schon jemanden, der sich klar beworben hat und klar als Absteiger schon mit einem Bein in der dritten Liga steht?
Also im Moment steht da unten ja der SV Sandhausen und der gilt ja seit Jahren als unabsteigbar und eigentlich immer auch so ein bisschen als einer, der die Großen ärgern kann. Aber in dieser Saison sieht es eng aus.
Der FC Augsburg der zweiten Liga sozusagen.
Ja, oder was früher der VfL Bochum war.
Ja,
unabsteigbar und irgendwann knallt es dann doch.
Aber es ist ja schon wieder die beste zweite Liga aller Zeiten, wenn man nach unten guckt. Ne? Sandhausen 16 Punkte, Magdeburg 17, Bielefeld 17, St. Pauli 17, Braunschweig 18. Also das ist ja alles irre eng da unten.
Ist so, bis Nürnberg, Platz 11.
Ja.
Na, sind ja nur 3 Punkte Abstand.
Das sogenannte Doppelschalke da unten in der zweiten Liga. Ja, in der Tat. Also spannend ist
es
auf jeden Fall.
Aber wie ist es für dich, Mike, mit dem FC St. Pauli? Du leidest oder wie hoffnungsfroh bist du?
Ich bin tatsächlich guter Hoffnung, dass die Neuzugänge, die jetzt am Millerntor angekommen sind, auch die entscheidenden Impulse geben werden, dass jetzt vor allen Dingen mal Tore geschossen werden. Das ist ja das große Problem am Millerntor. Nur 23 Tore
Das ist ein bisschen düster und das ist vor allen Dingen die Quote, die man genau hat, um da eben unten drin zu stehen. Auf der anderen Seite sind wir ja gewohnt, dass die Rückrunde immer super läuft und die darauffolgende Hinrunde. Mal schauen. Also noch bin ich entspannt. Ich hoffe allerdings, es geht ja los gegen den ersten FC Nürnberg und dann kommt Hannover 96. Ich hoffe allerdings, dass wir den Start irgendwie relativ gut überstehen und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was die Mannschaft braucht, Erfolgserlebnisse. Und dann bin ich entspannt. Sonst wird's eng.
Sehr das schön. Wort zum Freitag. An dieser Stelle, liebe Ruth, wir bedanken uns. Das war sehr erkenntnisreich. Viel Spaß am Samstag beim Topspiel. Also alle Sport 1 einschalten und Hannover 96 gegen Kaiserslautern verfolgen. Was ein Spiel. Traditionsduell steht sicherlich über der Überschrift, ne?
Absolut. Ich bedanke mich bei euch. Das hat wirklich viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Schön, dass du da warst.
Jetzt freue ich mich auch sehr, wenn es dann auch für mich wieder losgeht.
Sehr gut.
Ja, cool. Macht's gut.
Gleichfalls, euch ein schönes Wochenende da draußen. Habt viel Spaß mit euren Vereinen und dann hören wir uns am Montag wieder. Dann wird Lena alles genau analysieren und checken, ob das, was wir hier gesagt haben, auch wirklich stattgefunden hat. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Danke, Ruth. Und das waren wie immer an dieser Stelle Ruth Hofmann, Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.